Guten Morgen. Ich würde gern zu Beginn beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir heute Karfreitag feiern können, dass wir feiern können, dass du für uns gestorben bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, heute in der richtigen Weise von dir zu reden. Ich habe eine Frage. Was ist der größte Liebesbeweis, den es gibt, den man sich vorstellen kann? Vielleicht ein Soldat, der sein Leben für seine Kameraden lässt, eine Mutter, die alles für ihr Kind aufgibt oder auch das hier.
Jack. 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 There's a boy. Jack.
Was ein Glück bin ich nicht Jakob, sonst würden mir jetzt die Tränen kommen. Solche Liebesbeweise können sehr tragisch sein, wie jetzt hier gerade zu sehen auf der Titanic. Also sie können auch unspektakulär daherkommen, wie wenn man einen wichtigen Termin absagt, weil der Partner krank ist. Aber all diese Geschichten kommen nicht an das heran, was heute vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Deswegen wollen wir uns jetzt den Text genauer anschauen aus 1. Johannes, aus Johannes 19. Denn es war soweit. Jesus wusste, dass jetzt alles zu seinem Ziel gekommen war. Die Voraussagungen im Buch Gottes sollten sich ganz erfüllen. Deshalb sagte er, ich habe Durst. Ein Gefäß stand dort voll mit Essig. Die Soldaten streckten einen Schwamm voller Essig auf dem Jyskorrohr und führten ihn an den Mund Jesu. Nachdem er etwas von dem Essig getrunken hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann senkte er sein Haupt und gab seinen Geist auf. Hier kommt jemand auf die Welt, der behauptet, Gott zu sein, und er stirbt dann. Aber er stirbt nicht einfach so. Er stirbt auf einer der brutalsten Arten und Weisen, wie ein Mensch hier umgebracht werden kann, durch eine Kreuzigung. Und wie soll das jetzt für mich heute ein Liebesbeweis sein? Dafür wollen wir uns erstmal ein bisschen genauer anschauen, was die Kreuzigung war. Das war eine Art der Hinrichtung, die bei den Römern sehr beliebt war, weil sie war öffentlichkeitswirksam. Sie fand immer an Orten statt, wo viele rein und raus gegangen sind, sodass man das gut sehen konnte. Und man konnte dabei gut sehen, wie schmerzhaft diese Art zu sterben ist. Die meisten Gekreuzigten wurden dabei nackt an ein Kreuz gebunden oder durch das Fersenbein und durch den Unterarm ans Kreuz festgenagelt. Die Folge davon war eine lange Leidenszeit, bei der am Ende die Lunge kollabiert, was zum Ersticken führt. Manchmal wurden auch die Beine von den Gekreuzigten zerbrochen, was dazu führte, dass der Tod schneller eintritt, weil die Lunge schneller dadurch zerreißt. Und dass Jesus genauso vor 2000 Jahren gestorben ist, ist so ziemlich das bestbelegte Ereignis der Antike. Egal ob christlich, nicht christlich, jüdisch, römisch, überall findet man Zeugen, die sagen, Jesus ist auf diese Art und Weise gestorben. Jetzt aber die Frage, warum stirbt Jesus am Kreuz? Warum macht er das? Und in der Bibel lesen wir, dass er es freiwillig sogar macht. Ein Kapitel vorher, bei der Verhaftung, stellt er sich freiwillig. Petrus, das ist ein Jünger von Jesus, war schon voll bereit, ihn zu verteidigen, hat sein Schwert gezogen und einem der Diener das Ohr abgeschlagen. Aber anstatt, dass Jesus die Chance nutzt, um zu fliehen, geht er zu diesem Diener hin, heilt das Ohr und geht mit. Pilatus verhört Jesus und fragt ihn, hast du nichts zu deiner Verteidigung zu sagen? Und er sagt gar nichts. Und dann bekommt Jesus ein purpurfarbenes Gewand an, überall wird gesagt, das ist der König der Juden und Jesus lässt das alles mit sich machen. Warum die Römer Jesus gekreuzigt haben? Warum haben sie das gemacht? Und was bedeutet das für uns? Das sind zwei Fragen, die bis heute sehr viel diskutiert werden, auch unter Theologen. Es ergibt ja Sinn, dass man darüber viel redet, weil warum sollte Gott sich selbst, beziehungsweise sich in seiner menschlichen Gestalt, das antun, diesen schmerzhaften Tod? Warum sollte sich Gott auf den Weg machen auf die Erde, nur um dort zu sterben? Johannes berichtet an verschiedenen Stellen davon, warum er das gemacht hat. In Johannes 12 sagt er, der Zeitpunkt ist gekommen, an dem der Menschensohn ganz in die Herrlichkeit Gottes eintreten wird. Feierlich versichere ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und dort stirbt, dann bleibt es für sich alleine. Wenn es sein eigenes Leben in den Tod gibt, dann bringt es viel Frucht hervor. Jesus spricht hier von sich selbst. Er spricht von dem Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt ist jetzt heute, beziehungsweise war vor 2000 Jahren. Und was meint er damit, das Weizenkorn muss sterben? Ich bin jetzt kein Bauer, aber ein bisschen habe ich in Biologie aufgepasst, dass ich weiß, dass wenn man ein Korn in den Boden wirft, das Korn kaputt geht, damit eine neue Pflanze daraus erwachsen kann. Und diese Pflanze hat dann wieder viele neue Körner. Und das meint Jesus hier. Er muss sterben, damit viele andere leben können. Noch klarer wird es in dem nächsten Vers, den wir uns anschauen wollen. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da sagt einem Prophet über Jesus, der da kommt, ist das von Gott auserwählte Opferlamm. Auf ihm wird die Schuld der ganzen Welt gelegt und er trägt sie fort. Was meint er mit dem Opferlamm? Das ist jetzt für uns kein normalverständlicher Begriff. Dafür würde ich kurz sagen, das hat jemand gesagt zu anderen Juden und die wussten sofort, was er damit meint. In einem Propheten im ersten Teil der Bibel steht, litt er doch wegen seinen Taten nicht wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Besonders deutlich wird es vor allem dann, wenn man sich anschaut, was Juden jetzt gerade feiern. Es wird das Passamahl gerade gefeiert, das Passafest. Hier wird gefeiert, dass Gott das Volk Israel vor 4000 Jahren, 5000 Jahren ungefähr, aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Daran erinnern sich die Juden jedes Jahr wieder zu unserer Osterzeit. Und am Freitag wird ein Lamm geschlachtet. Jeden Freitag am Passa wird ein Lamm geschlachtet. Damit erinnern sie sich, dass damals in Ägypten der älteste Sohn der Familie von Gott bewahrt wurde und nicht getötet wurde. Und das schauen wir uns später am Abend mal auch nochmal genauer an, weil Jesus sagt, Denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. All diese Verse und viele andere Verse arbeiten mit Bildern. Bilder, die man in der jüdischen Kultur deuten muss. Aber wenn man sie auf heute bezieht, wird eine Sache klar. Jesus ist gestorben, damit meine und deine Schuld vergeben wird. Ich kenne jetzt deine Situation nicht, aber vielleicht fragst du dich, was habe ich denn jetzt so Schlimmes getan, dass dieser Jesus glaubt, dass er für mich sterben muss? Es gibt ja deutlich schlimmere Menschen wie mich. So, man muss nur in die Nachrichten schauen. Aber was habe ich jetzt so Schlimmes getan? Und ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und sind wir nicht auch als Menschheit ein bisschen weiter mittlerweile, als dass jemand anderes sterben muss oder etwas sterben muss, um meine Schuld zu vergeben? Für tausende von Jahren war es aber üblich, nach dem Motto zu leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Beziehungsweise noch stärker, wenn du mir etwas antust, tue ich dir das Doppelte an, damit du es nicht machst. Also, wenn ich jemanden schlage, schlägt der mich zweimal zurück, das heißt, niemand schlägt sich. Weil ich davor Angst habe, dass ich zurückgeschlagen werde. Aber so sind wir heute nicht mehr. Wenn mir jetzt heute jemand was klaut und ich gehe dann zu dem und klaue dem auch etwas, habe ich trotzdem eine Anzeige am Hals und ist zu Recht. Also ist ja dieses Schuld, also ich schlage jemand anderen dafür, dass er mich schlägt, ist ja eine veraltete Vorstellung. Seit 1949 wird in Deutschland auch keine Todesstrafe mehr ausgeführt deswegen. Gefängnisstrafen dienen eher zur Abschreckung und zum Schutz anderer, als dass dadurch wirklich eine Schuld abgegolten wird. Warum braucht also Gott unbedingt, dass Jesus stirbt? Oder ein Tier zu töten? Wenn er allmächtig ist, warum kann er nicht einfach so mit einem Fingerschnips Schuld vergeben? Vielleicht haben wir eine falsche Vorstellung davon, was Schuld ist und was sie mit uns macht. Dazu habe ich ein kleines Beispiel, rein hypothetisch natürlich. War ich jetzt bei einem Freund unterwegs, der am Ende der Welt wohnt, zum Beispiel in Duchot. Und jetzt fahre ich spät abends von ihm zurück nach Hause. Seitdem ich losgefahren bin, habe ich kein anderes Auto mehr gesehen. Aber da ich das sehr spät ist, ich sehr müde bin, ist das auch gut. Jetzt kommt da eine rote Ampel. Ich denke mir, komm, hier ist eh kein Mensch, ich fahre gerade rüber. Den Polizisten am Straßenrand habe ich übersehen. Jetzt muss ich eine Strafe zahlen. Das ist sehr gerecht. Aber der Polizist kommt zu mir, macht sein eigenes Portemonnaie auf und sagt, hier, ich zahle für dich. Viele haben die Vorstellung, dass das ungefähr das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich fände das ziemlich schlimm, wenn es so wäre. Weil was hätten wir für einen bestialischen Gott, dass dafür jemand sterben muss am Kreuz? Was wäre das für ein schwacher Gott, wenn er sich irgendwelchen Regeln unterwerfen muss und wegen einer kleinen Gesetzesüberschreitung jemand sterben muss am Kreuz? Ich glaube, Jesus' Tod war nicht aus Versehen. Also schauen wir nochmal uns genauer an den Vers, den ich gerade eben vorgelesen habe. Weil der Tod von Jesus war kein aus Versehen, war kein Versagen von politischen Anführern, war kein Aufstand, der geplant war und der dann niedergestreckt wurde, sondern er war von Anfang an das Ziel. Dann war es soweit. Jesus wusste, dass jetzt alles zu seinem Ziel gekommen war. Die Voraussagungen im Buch Gottes sollten sich ganz erfüllen. Deshalb sagte er, ich habe Durst. Ein Gefäß stand dort voll mit Essig. Die Soldaten steckten einen Schwamm voll Essig auf einem Jisporrohr und führten ihn an den Mund von Jesus. Nachdem er von dem Essig getrunken hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann senkte er seinen Kopf und gab seinen Geist auf. Jesus' Auftrag ist vollbracht. Ich habe mir die drei Worte, es ist vollbracht, sind im Griechischen ein Wort. Und das habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass es drei verschiedene Bedeutungen haben kann. Die erste Bedeutung ist, Ein Plan ist ausgeführt. Ein Plan ist zu Ende gebracht. Das unterstreicht, es war kein aus Versehen. Die zweite Bedeutung ist, eine Pflicht ist erfüllt. Eine Schuld wurde abbezahlt. Oder auch, wenn jemand ein Sklave von jemand anderem war und er seine Strafe abbezahlt hat bei seinem Herrn, wurde gesagt, es ist vollbracht. Deine Strafe ist abgezahlt. Und der dritte Punkt, den ich fast am spannendsten finde, es ist vollbracht, wurde bei rituellen Handlungen gesagt. Wenn ein Opfer dargebracht wurde, wurde am Ende vom Opfer gesagt, es ist vollbracht. Nicht nur da wurde das gesagt, sondern es wurde auch gesagt, wenn ein Priester eingesetzt wurde, wurde am Ende der Einsetzung gesagt, es ist vollbracht. Jesus nimmt also ganz bewusst eine Opferrolle an. Aber sie wird ihm nicht zugeschrieben, sondern er nimmt sie sich selber an. Er antwortet auf die Gewalt anderer nicht mit noch mehr Gewalt, sondern er hält buchstäblich die andere Wange hin. Er lebt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern er durchbricht den Kreislauf der Gewalt. Er durchbricht diese Gewaltenkette, in der sich die Menschen damals befunden haben und die Gewaltenkette, in der wir uns heute auch oft befinden. Jetzt wieder die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ist schön, dass Jesus das gemacht hat, dass er den Plan hatte, zu sterben und dass er das jetzt durchgezogen hat. Aber welche Bedeutung hat das für mein Leben? Und jetzt kommen wir nochmal auf die Ampel zurück. Also, ich fahre wieder mit meinem Auto durch die Gegend. Es ist spät abends, weit und breit keine Autos unterwegs. Und jetzt komme ich an eine Kreuzung. Dieses Mal steht dort kein Polizist. Und ich fahre wieder über diese rote Ampel. Ich habe aber übersehen, dass von links ein 40-Tonner gerade auf die Kreuzung zurast mit 80 km/h. Wenn der mich erwischt, bin ich tot. Das ist der Preis davon, dass ich über eine rote Ampel gefahren bin. Jetzt ist aber das Besondere bei dem LKW-Fahrer. Der LKW-Fahrer sieht das und er weicht voll aus und lenkt nach rechts. Das Problem ist, rechts steht ein Baum. Das heißt, der fährt mit voller Absicht gegen diesen Baum, damit ich lebe. Ja, das Bild hat auch seine Schwierigkeiten, aber es zeigt, Gott ist kein unbeteiligter Richter. Gott gibt sich selber hin für mein Vergehen, für meine Schuld. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, ich lüge einen guten Freund an. Erstmal ist das ja nicht so wild, das kann passieren. Aber die Zeit vergeht, die Lüge kommt raus, das Vertrauen ist zerstört, die Beziehung auch. Und selbst wenn der Freund mir jetzt vergibt, bleibt es im Hinterkopf. Und auch hieran merke ich, es ist ein kleines Vergehen, wie eine Lüge, wie das Fahren über eine rote Ampel. Aber es hat Auswirkungen, die ich nicht direkt sehe. Es hat Auswirkungen, die ich nicht kontrollieren kann, die ich nicht vorhersehen kann und es kann Leben kosten. Gott wünscht sich aber für uns ein Leben in guten Beziehungen. Er wünscht sich ein Leben voller Liebe, Freude und Hoffnung. Doch dem steht unsere Schuld im Weg. Der Tod von Jesus sagt deswegen, Schuld ist nicht harmlos. Schuld zerstört Beziehungen. Schuld richtet sich gegen das, was Gott für uns gedacht hat. Der Ausspruch von Jesus, es ist vollbracht, heißt in dem Kontext, die Last der Schuld ist getragen. Nicht durch mich, nicht durch das, was ich getan habe, nicht das, was ich tun kann, um das alles wieder gut zu machen, sondern Jesus hat diese Schuld getragen. Schuld zerstört reale Beziehungen und zerstört reales Leben. Und deswegen kann sie nicht einfach ignoriert werden. Ein nett gemeintes passt schon, ist doch nicht so schlimm, reicht nicht aus. Es braucht jemanden, der den Schaden auf sich nimmt. Und das macht Jesus mit seinem Tod am Kreuz. Und zwar aus Liebe zu mir und zu dir. Das ist die Bedeutung davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, das ist vollbracht. In Galater 2, Vers 20 heißt es, er hat mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich in den Tod gegeben. Jesus' Ausruf, es ist vollbracht, wurde so zu dem größten Liebesbeweis in der Menschheitsgeschichte. Und er kann für dich heute zur Realität werden. Nicht aus Druck, sondern als ein Angebot. Ich lade dich ein, dich auf den Weg zu machen und zu Gott zu kommen. Eine Beziehung mit ihm ist möglich. Ich kann ihn kennenlernen. Jesus liebt dich und mich so sehr, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben. Er ist gekommen, um zu sterben. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir persönlich. Er hat all dieses Leid, all diesen Schmerz auf sich genommen, dafür, dass er in eine Beziehung zu dir kommen kann. Wie kannst du das machen? Wie kann ich das machen? Er hat sein Blut gegeben und sein Leib gegeben für uns. Daran denken wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und das machen wir jetzt gleich. Dazu möchte ich vorlesen, was Jesus selber gesagt hat an dem Abend, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Während sie weiter aßen, nahm Jesus das Brot und pries Gott. Dann brach er es, gab es seinen Schülern und sagte, nehmt es, esst es, das ist mein Körper. Danach nahm er den Becher und dankte Gott. Daraufhin gab er ihn an sie weiter und sagte, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich versichere euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstockes trinken, bis zu dem Tag, an dem ich aufs Neue mit euch trinken werde, in der neuen Wirklichkeit, in der mein Vater seine Herrschaft über alles aufrichten wird. Mit dem Gang zum Abendmahl sagen wir, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass dein Körper zerbrochen wurde, damit meine heil sein kann. Danke, dass dein Blut vergossen wurde, um meine Schuld wegzuwaschen. Ich möchte immer mehr lernen, was es bedeutet. Und ich möchte immer mehr lernen, wie ich mit dir leben kann. Ich möchte ein Teil von diesem Bund sein mit dir, diesem Vertrag mit dir, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das alles bedeutet. Dann werde ich einmal in Ewigkeit mit dir feiern. Wer das möchte, kann jetzt gleich gerne Brot und Wein mit an seinen Platz nehmen und wir werden es dann gemeinsam einnehmen. An jeder Station wird jemand stehen und wird das Brot austeilen. Es ist Christus Leib, für dich zerbrochen, Christus Blut, für dich vergossen.